Also, meine erste Green Flag ist, er geht nach dem Bumsen nicht nach Hause.
Oh Mann, Toja, ich kann das nicht mit dir machen, sorry, aber... Nee, also du bist ab sofort bist du raus.
Da haben wir jetzt natürlich...
Du bist so weit weg von Dating, dass du denkst, es ist ein Green Flag, wenn er nach dem Bumsen nicht nach Hause geht.
Ja, richtig.
Das kann auch ein absoluter Red Flag sein. Ich hatte jemanden, der ist auch nicht mehr gegangen, nachdem ich schon mit dem Schluss gemacht habe.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner oder sollte ich lieber sagen Werbepartnerin? Es ist Tamaris. Tamaris ist natürlich bekannt bei uns, nämlich durch den roten Teppich. Ich persönlich habe bereits Tamaris Schuhe Red Carpet getestet und bin vollauf zufrieden.
Und du bist absoluter Tamaris-Influencer, Toja, weil ich habe mir diese Schuhe jetzt auch bestellt.
Das sind meine Schuhe.
Also ich weiß nicht, ob es genau die gleichen sind, aber sie sind auf jeden Fall auch so schwarze Lack-Pumps.
Doch, die Lack-Pumps.
Genau, mit so einem breiten Absatz. Genau.
Ja.
Ja, weil ganz ehrlich, die sehen einfach so geil aus, aber sehen auch gleichzeitig so aus, als ob man die auch mal tagsüber tragen kann. Ich habe ja früher ganz oft in meinem Alltag High Heels getragen. Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen aus Protest. Ich bin ja 1,78 groß und finde es voll geil, High Heels zu tragen, weil die Leute immer so denken, so, wow, dann bist du ja noch größer, ne? Mhm. Und seitdem ich aber irgendwie so einen vollen Alltag habe und auch immer so switche zwischen irgendwie Spielplatz und Büro und Red Carpet Events, wow.
Jede Woche.
trage ich gar keine High Heels mehr so im Alltag, weil sie einfach für mich sehr unpraktisch sind. Gerade wenn die so einen Pfennigabsatz hinten haben und so ein bisschen instabil sind. Und ich vermisse das aber.
Ey, diese Schuhe kann ich euch sagen. Ich bin nicht so die High Heels Maus. Liegt daran, dass ich einfach nicht gut drin laufen kann. Aber bei Tamaris gibt es so eine Einlage, also diese Schuhsohle quasi in diesen Pumps. Das fühlt sich an, als würde man auf so einem kleinen Kissen laufen. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt sagt, ich kann nicht so gut auf hohen Schuhen laufen, dann bitte kauft diese Pumps. Oder ihr seid noch bequemer wie ich. Ich bin ja jetzt vom Landadel. Ich brauche ja jetzt auch Schuhe wie eine Dame von Welt, also von der Dorfwelt. Und deswegen habe ich mir persönlich Mokassins geholt, schön in Cognac, dass jeder direkt weiß, ach, die Dame, die ist richtig edel und lebt auf dem Land.
Weil ich kann mir dich richtig gut in Cognac-Schuhen vorstellen.
Ich auch.
Es ist wie so eine neue Persönlichkeit, die sich da auftut.
Oh ja. Und wenn ihr sagt, ich möchte auch diese Persönlichkeiten haben, egal ob High Heel oder aber auch ein Mokassin, oder ihr sagt, ich brauche einen ganzen Look, ich gehe doch nicht in den Shop und kaufe mir nur Schuhe, ich brauche den ganzen Look, dann seid ihr bei Tamaris genau richtig.
Tamaris ist inzwischen nämlich auch so eine richtige Lifestyle-Marke geworden. Da gibt es neben Schuhen und Bekleidung auch Accessoires und sogar Parfüms. Und wenn ihr jetzt auf tamaris.com geht, dann spart ihr mit dem Code VIBERS15, Vibers groß geschrieben und 15 als Zahl, 15% auf eure Bestellung und der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hier hört. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vibers, eurem Lieblingspodcast an diesem wunderschönen, kuscheligen Montagmorgen. Heute
kuschelig.
Mit Toja Diebel, die eine Mütze trägt, um den Herbstflair hier in den Podcast zu bringen. Oder weil sie sich seit Wochen die Haare nicht gewaschen hat. Eins von beiden. Und meiner ein bisschen krächzigen Persönlichkeit, Leila Lowfire.
Herzlichen Glückwunsch, hätte ich fast gesagt. Du hast alles sehr richtig analysiert, Sherlock Lowfire. Ich habe tatsächlich schon sehr lang meine Haare nicht mehr gewaschen. Ich bin nämlich alleine mit den Kindern. Ich habe andere Prioritäten. Das ist echt krass. Ja,
guck mich an. Ich bin mit krankem Kind zu Hause.
Ja, du siehst toll aus.
Und ich habe gerade meine Haare gewaschen, nur für dich, einfach um so ein bisschen in den Mut hier zu kommen, zu arbeiten, weil ich so lange im Bett lag mit Kind.
Ja, du siehst aber wirklich
dachte,
toll aus.
Ich brauche das jetzt, um wieder so einen kleinen Neustart zu haben. So, weißt du, ich war heute Morgen so, jetzt sind wir alle gesund, ich gehe jetzt duschen.
Ja,
oh, und
ich.
Da ruft auch schon das Kind. Kleinen Moment. So, keine 2 Minuten und schon müssen wir einmal kurz unterbrechen, aber das kriegen wir hin.
Wir kriegen das hin. Es ist eine Podcast-Folge des Unterbrechens. Schuld sind, wie immer, Kinder. Ja, ich bin ja auch alleine mit den Kindern, habe ich ja gerade schon gesagt. Und bei uns ist eine Eingewöhnung, steht im Haus. Und es ist ja nicht so, dass du die da reinschiebst zur Arbeit und sagst, so, ich hole dich jetzt in 24 Stunden wieder ab. Sondern das ist ja immer so Step by Step. Und ich bin tatsächlich so die ganze Zeit so ein bisschen auf wie sagt man denn da, nicht auf Lauer, sondern so auf hab acht. Weißt du, dass das Telefon klingelt, dass dann jemand anruft, entschuldigen Sie, Frau Diebel, Ihr Kind hat die Kita angezündet, Sie müssen das Kind bitte abholen. Was man halt macht als Kind in der Eingewöhnung. Und deswegen bin ich so ein bisschen ab halb acht. Und natürlich ist große Krankheitswelle wieder. Ich habe bei dir in der Story gesehen, fand ich sehr lustig, Kikra-Tage. Also nicht nur Kita-Tage, sondern im Winter heißen die Kita-Tage Kikra-Tage, weil ja eigentlich die ganze Zeit irgendjemand mit einer Seuche um sich schleudert.
Sorry, aber ich bin mit Kind zu Hause. Ich habe keine Zeit, Kinderkrankentage auszuschreiben.
Wir haben keine Zeit für sowas.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ain't got no time for that shit. Ich habe da ganz doll Sorge auch davor, vor diesem Countdown. Bei dir ist er ja schon, da hat er schon gebimmelt quasi, der Countdown. Geht der eigentlich direkt wieder bimmelt, los?
Durchgeht. Ja, also das Ding ist, ich muss sagen, ich merke einen Unterschied, ne? Also unsere Erstgeborenen, die sind ja 2019 geboren, das weiß man ja. Und also ich merke da auf jeden Fall einen Unterschied. Es ist viel, viel besser als die letzten Jahre, aber es ist trotzdem da. Und irgendwie die Kinder, die haben ein besseres Immunsystem, habe ich das Gefühl. Also bei meinem Kind ist es so, bei dem kleinen Flämmchen. Und die Sachen werden nicht mehr so krass. Also die letzten Jahre war jedes Mal, wenn ein Infekt im Haus stand, war irgendwie 3 Tage richtig fertig, Fieber, alles. Und jetzt ist es so, die meisten Sachen sind einfach nur eine Schnupfnase.
Sag mal
und
ganz
dann
kurz.
Manchmal.
Ja.
Manchmal hat man dann das, aber dann ist es nur 1 Tag Fieber statt 2 oder 3.
Sag mal ganz kurz deine Top 3 der Kinderkrankheiten. Also 1 ist quasi das, was du gar nicht haben willst und dann wird's immer besser. Also was ist die Top 3?
Oh Gott, oh ja, das ist sowas, was immer, wenn man das 3-mal ausspricht, dann steht's vor der Tür.
Ich arbeite da hingegen, weißt du? Ich kann ja anfangen. Also bei mir auf Platz 3, aber wir nehmen nur Dinge, die man quasi schon mal hatte oder also entweder selber hatte oder die das Kind hatte. Also, meine Top 3, das von den schlimmsten Sachen, die wir hatten oder die ich hatte, auf Top 3, Platz 3 sind Würmer. Ich hatte...
Würmer?
Ich hatte schon mal als Kind Würmer. Und das war schon echt eklig. Also wenn da so, also tut mir leid, ich weiß nicht, wo ihr gerade diese Folge hört, aber also wenn hier Würmer aus dem Arsch kommen, dann ist das nicht der schönste Moment in deinem Leben. Und da hatte ich richtig Panik. Ich habe dann so 12, 13.
Wollen wir eine kleine Hypochonder-Triggerwarnung hier einbauen? Weil mir geht's schon ganz schlecht, muss ich sagen. Mir juckt schon das Arschloch. Kann ich dir sagen, wenn du das erzählst? Ich kann mir sowas ja gar nicht anhören. Deswegen rede ich auch nicht so gerne über Krankheiten, die ich nicht habe aktuell.
Richtig, der juckt's einen direkt.
Sobald ich über Symptome spreche oder jemandem zuhöre, der über Symptome spricht, entwickle ich diese Symptome leider.
Ja, dann kommen die Würmerle direkt schon in deinen Darm gekrochen. Genau, und das ist auf Top 3 auf jeden Fall mega schlimm. Aber das Gute bei Würmern ist ja, da schluckst du so eine Tablette und dann ist das am nächsten Tag eigentlich schon wieder gegessen. Also die Würmer essen dann die Tablette und dann...
Mir ist richtig schwindelig.
Und dann ist das quasi vorbei. Platz 2, was ich ganz schlimm finde auch, ist Läuse. Weil ich glaube, bei mir ist es so ein Tierding. Also alles, was krabbelt auf meinem Körper, was da nicht hingehört und was ich nicht sofort wegschnipsen kann, das raus aus Deutschland. Also Läuse finde ich ganz, ganz ekelhaft. Hatte ich als Kind 2-mal. Meine Kinder zum Glück noch nicht. Ich, ganz ehrlich, ich fand das so schlimm damals, weil du ja auch diese Nissen in den Haaren hast und so, du musst alles rauskämmen. Ich find's voll die Katastrophe, muss alles waschen. Ey, vor allem Kinder mit irgendwelchen Decken und Kuscheltieren und Tüchern, die da alle irgendwo im Kinderzimmer in letzten Lücken liegen. Du musst einfach jede Scheiße waschen. Und ich weiß, da gibt's dann auch irgendwie ein Shampoo und ein Mittel und so. Ich will das trotzdem nicht. Also das auf Platz 2, weil der organisatorische Aufwand von so einem Lauskind, das ist einfach, ich habe da keinen Bock drauf. Und ich...
Ja, wir wissen alle, was auf Platz 1 ist.
Platz 1 ist natürlich...
Wir wissen es alle.
Für mich Magen-Darm. Magen-Darm ist für mich die beschissenste Kita-Seuche, die du mit nach Hause nehmen kannst. Das kannst du dir natürlich auch überall einfleuchen. Aber aus der Kita nimmt man das besonders gerne mit. Man hat das, glaube ich, regelmäßig, einmal im Jahr oder so. Also ich zumindest. Und ich muss sagen, das, ey, meistens ist ja so, das Kind kommt nach Hause und reiert irgendwo hin. Und dann weißt du schon, guckst auf die Uhr und dann gibst du dir so 4 Stunden, weil du weißt, du hast so ein Zeitfenster, wo du alles noch erledigen kannst. Ich bin das letzte Mal wie eine Bekloppte zum Supermarkt gefahren, habe alles eingekauft, um die nächsten 72 Stunden überleben zu können. Hab die ganze Zeit wirklich auf die Uhr geguckt, um zu warten. Weißt du, du kennst es, jedes Gefühl, jede Blase, die im Bauch platzt. Da denkst du schon, okay, gleich geht's los. Und das letzte Mal bin ich immun geblieben tatsächlich. Aber der Rest der Familie, das war wirklich wie ein Exorzismus hier. Alles stinkt nach Kotze, alles stinkt nach Durchfall, alles ist voll. Ich hasse Magen-Darm.
Boah, Toja, also ich weiß nicht, was du an Hypochonder sein nicht verstehst, aber... Lass mich jetzt bitte einfach in Ruhe, ey. Oh Gott, also meine Top 3 sehen genauso aus von mir aus und ich möchte gerne über was anderes reden, weil mir geht's gar nicht gut gerade. Und okay. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen angeschlagen und habe auch sehr viel gepflegt hier die letzten Tage und versuche stabil zu bleiben. Ich versuche die Kämpferin hier zu sein, die es schafft, hier rauszukommen auf der anderen Seite des Herbstes. Und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht mehr über Krankheiten sprechen. Ich bin ja eh so, ne, im Moment fühle ich mich ein bisschen wie so eine ein bisschen esoterisch angehauchte Yoga-Trainerin. Einfach so von meiner Lebenseinstellung her. Mir geht es im Moment sehr gut. Mhm. Und ich versuche, viele Sachen anders anzugehen. Ich habe gerade irgendwie so, weißt du, manchmal habe ich so Phasen, wo ich so einen leichten Umschwung habe und versuche Sachen loszulassen, die ich nicht kontrollieren kann und was weiß ich was. Und als Toja vorgeschlagen hat, dass wir über Red Flags beim Dating sprechen, dachte ich so, es wäre doch viel geiler, über Green Flags zu sprechen. Weil das sind ja positive Eigenschaften, die einem auffallen an seinem Gegenüber, wo man denkt, das ist ein richtig cooler Typ oder eine richtig coole Alte oder richtig coole Person. Und deswegen habe ich das vorgeschlagen, dass wir lieber über Green Flags sprechen. Mhm. Naja, die letzten Tage sahen bei mir ein bisschen anders aus, Toja.
Okay.
Ich war nämlich so blöd, obwohl ich es besser weiß, und habe auf Instagram gepostet, dass es mir gerade richtig gut geht. Und weißt du, was das bei mir auslöst? Das können viele Menschen, die keine Reichweite haben, jetzt nicht nachvollziehen, die so nicht öffentliche Social-Media-Kanäle haben. Mhm. Aber wenn ich auf meinem öffentlichen Social-Media-Kanal poste, wie gut es mir geht, dann dauert es etwa 24 Stunden, bevor kleine Blutegel aus ihren Löchern kriechen, aus meiner Vergangenheit, und sich bei mir melden.
Nein.
Ernsthaft. Und das Witzige ist, ich habe diese Story gepostet und war so, okay, vielleicht ist es diesmal ja nicht so. Und dann war es so, so wie dein Countdown mit Magen-Darm, war mein Blutegel-Countdown am Laufen.
Hast du dann da so Typen am Hacken, die dann deine positiven Vibes aufsaugen wollen, aber im Bett oder wie?
Das klingt jetzt so fast schon positiv, als ob sie sich an meiner Freude mitfreuen wollen. Mhm. Nein, es sind eher Menschen, die es nicht gut finden, wenn es mir gut geht, wenn sie nicht in meinem Leben sind.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Clark. Eine App und alles da drin.
Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden Fall.
Oh ja.
Ich muss ja sagen, ich habe mir ein E-Bike bestellt. Ich werde jetzt E-Bike-Fahrerin.
Du bist ja verrückt.
Ja. Und dabei sind einige Versicherungsthemen für mich aufgekommen. Und zwar zum einen natürlich eine Diebstahlversicherung, was geil ist, weil dann Clark wusste ich, dass das schon abgedeckt ist in anderen Versicherungen, die ich habe. Dann brauchte ich also keine neue. Welches Thema aber noch irgendwie so ein bisschen aufgeploppt ist in meinem Hirn, war, was ist eigentlich mit der Berufsunfähigkeitsversicherung? Weil ich wohne in Berlin, ich fahre Fahrrad in Berlin und ich weiß als Autofahrerin schon, wie oft ich gesehen habe, dass Fahrradfahrer übersehen wurden im Straßenverkehr. Mhm. Was passiert, wenn mir irgendwas passiert mit meiner Firma oder sonst
Ich übernehme irgendwas? Das nicht, Leila. Das muss Clark regeln. Ich übernehme
Gut,
das nicht.
Gut, das wäre jetzt meine erste Option gewesen. Die zweite Option ist natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und bei Clark ist es wirklich geil. Du hast alles im Blick. Du siehst sofort, wo du versichert bist, wo du dich vielleicht noch ein bisschen besser versichern kannst, wo du vielleicht dich auch noch ein bisschen günstiger versichern kannst. Und Clark funktioniert wirklich da wie so ein Makler.
Das Tolle ist, man hat ja oft Fragen, also ich zumindest, weil Versicherung, das ist für mich eine Welt. Ich will mich da auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel mit beschäftigen. Ich will, dass andere sich damit beschäftigen. Und genau das macht Clark, und zwar mit Experten und Expertinnen, die sich persönlich um einen kümmern. Egal ob jetzt Telefon, Videocall, Chat oder Mail, man kann die wirklich alles fragen und die helfen einem auch. Der große Vorteil ist, Clark gehört zu keiner Versicherungsgesellschaft. Das bedeutet, Clark berät dich immer unabhängig, also in deinem Interesse. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und wenn man jetzt denkt, ja, das hat ja bestimmt seinen Preis, das muss ja super teuer sein. Nein, die Clark-App und alle Leistungen sind kostenlos.
Und wir haben sogar noch ein Extra für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr jetzt das auch mal ausprobieren wollt und euch die App runterladet, dann könnt ihr den Gutscheincode MILF44, alles groß geschrieben und 44 als Zahl, eingeben und dann 2 bestehende Versicherungen hochladen. Dann gibt es von Clark on top einen 30€ Shopping-Gutschein für Brands wie Zalando, Douglas oder IKEA dazu.
Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Level von Blutegel, finde ich. Naja, also ich weiß, dass 50% von diesen Blutegeln, die sich gemeldet haben, auch diesen Podcast hier sehr aufmerksam hören. Deswegen wollte ich nur sagen, liebe Grüße, mir geht's immer noch gut. Aber deswegen wollte ich gleich mit einem Red Flag anfangen. Ich wollte es in Green Flag umwandeln, aber es ist mir nicht aufgefallen. Aber kennst du diese Menschen? Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Also auch in deinem Freundeskreis oder in deinem,
meinem Familienkreis. Sag, wie es ist. Es ist ein Familienkreis. Ich lebe hier mit 3 anderen Personen und nur da kann irgendwas passieren und nur da habe ich meine Erfahrungen in den letzten 3 Jahren
gesammelt. Okay, in einem Familienkreis. Nee, aber kennst du das, wenn Leute, also warum auch immer, ne? Es gibt ja Freundschaften, die man beendet, es gibt Beziehungen, die man beendet, es gibt auch Kontakt zu Familienmitgliedern, jetzt vielleicht nicht in deinem Kernkreis, die man beendet. Und kennst du das, dass sich gewisse Menschen dann immer nur zu bestimmten Zeiten melden, also wenn irgendwas bei dir so passiert oder so,
ja,
und die das mitbekommen.
Ja, klar.
Und die dann so angekrochen kommen und
die
irgendwie so
Zeit
teilhaben wollen davon.
Ja, die auch sehr viel Zeit in Anspruch dann nehmen wollen auf einmal.
Ja. Mhm. Was sind das bei dir für Situationen? Hast
wenn
du
ich
da
Erfolg
sowas
habe.
Konkretes?
Ja, wenn ich Erfolg habe.
Hast, ja, ne?
Ja. Und bei mir ist es weniger so, ich nenne es mal emotionaler Erfolg oder wenn es mir gut geht, weil ich wenig über mein Privatleben rede auf Social Media, können die Leute schwer, glaube ich, eingreifen oder da irgendwie einhaken, um sich damit einzudingsen. Deswegen sind es natürlich nur Situationen in meinem Fall, wenn es irgendwie beruflich irgendwas Cooles ist. Und was mir ganz krass auffällt, dass das meistens Leute sind, die ich aus einer ganz anderen Zeit kenne, also wo ich gar keinen Erfolg hatte, wo ich gar keine Kohle hatte und wo ich vielleicht irgendwie Prakti war oder so. Das sind meistens Leute, die mir überstellt waren, also irgendwie nicht unbedingt im selben Unternehmen Vorgesetzte waren, aber die sich aus irgendeinem Grund vielleicht selber fühlen, als hätten sie eine Mentorenstellung für mich. Das ist immer das Allergeilste.
Das ist eh das Beste. Ja, voll, wenn
ist
Leute
so geil.
Sich als Mentoren fühlen, die einfach absolut nie deine Mentoren waren.
Never. Und es war
das
lustig.
Das sind ja oft dann so Leute, das sind fast so Nebenschauspieler. Du hast dann vielleicht so einen Hauptdarsteller, der vielleicht wirklich ein Mentor für dich war. Und dann hat der aber jemanden, mit dem er auch arbeitet. Und dieser Mensch kommt dann 5 Jahre oder 10 Jahre später zu dir und spürt sich auf, als ob er der... Da habe ich auch so, erzähle ich dir gleich eine Geschichte zu, aber ja, red weiter.
Das war es bei mir jetzt tatsächlich nicht, sondern es sind meistens Männer tatsächlich. Oh, Überraschung.
Was?
Männer machen
das
sowas?
Nein,
Quatsch. Meistens sind es Männer und hatte ich jetzt erst vor 4 Wochen wieder den Fall, da hatten wir irgendeinen Launch von irgendwas oder halt irgendein Produkt oder so habe ich gepostet oder irgendwas erzählt, weiß ich nicht. Und dann hatte mir einer mich angerufen, den ich schon... Also ich glaube, mit dem habe ich das letzte Mal gesprochen, vor 10 Jahren oder so. Aber wir hatten auch nie so krass Kontakt. Wir haben uns halt immer nur auf Business-Ebene oder auf Drehs oder so gesehen. Und er war auf jeden Fall jemand, der hatte eine eigene Agentur und so. Und der hat mich angerufen und dann habe ich, weil so unter Stress, dass ich nur zurückgeschrieben habe, weil ich dachte, oh Gott, das muss ja was ganz Wichtiges sein, weil ich habe 0 Kontakt zu diesem Menschen. Ich bin mit dem per LinkedIn noch connected, aber sonst eigentlich gar nichts und er folgt mir auf Instagram. Auf jeden Fall habe ich dann nur zurückgeschrieben, so, ich kann gerade nicht sprechen, ist es wichtig? Um zu zeigen, hey, wenn es super wichtig ist oder aus irgendeinem Grund ich dir gerade dein Leben retten kann, dann sag mir jetzt Bescheid, dann unterbreche ich alles. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, nee, ich will mal mit dir telefonieren, weil das ist ja total cool, was du jetzt hier für einen Erfolg hast, da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen und musst mir mal erzählen, wie das alles passiert ist. Und ich dachte mir so, what? Wir haben seit 10 Jahren nicht gesprochen und jetzt soll ich dir was erzählen? Ja, ich glaube, das sind Leute, die überhaupt gar keine Empathie haben und überhaupt gar keine Einschätzung haben, ob ihre eigene Meinung, also wie viel ihre eigene Meinung in welcher Situation wert ist. Und ich glaube, jeder kennt so eine Person in seinem Umkreis, auch wenn es ein weites Umkreis ist, die selber 0 Gefühl dafür hat, welchen Stellenwert sie in deinem Leben hat. Nämlich gar keinen.
Hm.
Und sie selber denkt aber, die geistert dir wohl jeden Tag irgendwann mal im Kopf rum. Ach, damals hat er mir so tolle Dinge beigebracht. So einer ist das in meiner Vorstellung.
Ja, voll. Also ich kenne das auch ganz krass. Ich habe ja, ich bin ja mit 17 nach Berlin gezogen und habe dann auch mit 18 angefangen zu modeln und irgendwelche Schauspieljobs zu machen und so weiter. Also war ich noch sehr, sehr jung und habe mit sehr viel älteren Menschen zusammengearbeitet, was das Ganze extrem begünstigt, weil es gibt viele Menschen, die mir da begegnet sind in dieser Zeit. Wenn ich die heute treffe, dann müssen die erstmal allen erzählen, dass sie mich ja schon kennen, seitdem ich 17 bin. Dass sie mich ja schon kennen, seitdem ich ganz, ganz, ganz klein bin. Da war ich ja noch gar nicht erfolgreich. Und dann reden die aber so darüber, als ob die Teil davon hätten, dass ich erfolgreich geworden bin irgendwann. Und das sind Menschen, die absolut nichts damit zu tun haben. Und ich bin da auch nicht so, also ich spreche jedem das zu, was auch wirklich so ist. Ne? Also ich bin da ganz offen. Es gibt Menschen, die haben mich wahnsinnig geprägt in meiner Karriere und die haben mir krass viel auch weitergeholfen. Die haben auch meiner persönlichen Entwicklung sehr weitergeholfen. Und dann gibt's Menschen, die waren so, wie gesagt, die waren einfach auch dabei.
Die waren einfach da.
Ja. Und natürlich habe ich mit denen auch geredet, weil teilweise habe ich mit denen gearbeitet oder sonst irgendwas. Aber das waren keine Sprungbretter für mich. Und wirklich meine Lieblingsstory, habe ich die schon mal erzählt? Mit der Rolle? Nee, ne?
Nee.
Habe ich, glaube ich, nicht erzählt, weil, naja, man weiß ja nie, wer den Podcast hört. Egal, ist mir auch egal. Aber ich hatte mal so eine Situation, da wurde mir eine Rolle angeboten für einen Film. Und da sollte ich eine Pornodarstellerin spielen.
Oh.
Und mein Text war absolut, also es war alles sehr flach und ich war halt einfach eine Pornodarstellerin, die dann gesagt hat, keine Ahnung, piss mir in den Mund oder so.
Was sonst?
Und ich war halt so, ich habe mir das so durchgelesen und ich kannte auch den Regisseur, ich mochte den auch ganz gerne und so. Aber ich war so, also ich krieg halt, also damals habe ich wirklich jede Woche solche Rollen angeboten bekommen, ne? Mhm. Und es war halt immer nackt, immer hatte irgendwas mit Sex zu tun oder irgendwas Sexualisiertes und ich habe mir das halt durchgelesen und meinte so, ja, ich passe da. Also habe ich keine Lust drauf gerade. Mhm. Hat irgendwie andere Sachen zu tun. Ja, und dann dieser Typ, der mich da vermittelt hat, der hat halt auch bei diesem Film mitgearbeitet, ne? Aber das war jetzt nicht der Regisseur oder so. Der kam dann irgendwann, ein paar Monate später, kam er dann in den Club, wo ich an der Tür gearbeitet habe und hat mich irgendwie so halb schon so angeschrien, von wegen, das wäre meine letzte Chance gewesen, dass aus mir noch was wird. Und er hatte mir diese Rolle da besorgt und ich hätte doch dankbar sein müssen und die annehmen müssen. Und ich dachte einfach wirklich, ich wäre im falschen Film. Ich dachte wirklich, das passiert jetzt hier gerade nicht. Der Typ, der sagt, das war meine letzte, also okay.
Piss mir in den Mund war deine letzte Chance, hier eine erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin zu werden.
Und ich dachte echt, ich höre nicht richtig, ne? Ich war auch so irritiert davon, dass heftig. Ich gar nicht, ne? Also ich war einfach so, ja, ich glaube das nicht, aber ich war total irritiert, ich konnte da überhaupt nicht gut drauf reagieren. Naja, und dieser Typ, ne, das ist nämlich auch so einer, wenn der mich irgendwo sieht, Toya,
ja,
dann tut er so, als ob er der Schlüssel zu meinem Erfolg war. Und da merkst du einfach, er wollte das so hart, dass er dachte, wenn er mir eine Rolle verschafft, ne, das wäre tatsächlich das erste Mal, glaube ich, gewesen, dass er irgendeinen Impact auf meine Karriere gehabt hätte, wirklich, wenn ich diese Rolle angenommen hätte und dann wäre ich erfolgreich gewesen, trotz dieser Rolle, muss man dazu sagen, dann hätte er sich damit wirklich noch mehr rühmen können. Und ich hab sie nicht angenommen und trotzdem jedes Mal, wenn ich den sehe, sagt er, oh, Leila, die kenne ich schon, seitdem sie 18 ist oder keine Ahnung was. Und ich denke mir jedes Mal so, ey, und er ist halt gar nicht erfolgreich, ne? Liebe Grüße, weil das muss ich auch mal dazu sagen. Das kommt immer noch dazu. Das sind selten die Leute, die es wirklich geschafft haben, die sich so verhalten.
Heftig. Und, ja. Gut, das hat dann aber auch Gründe. Da denke ich dann auch, wenn ich jetzt nicht unbedingt an die Definition von Karma glaube, aber in so einem Fall denke ich mir dann schon oft, das, was du säst, das erntest du. Und wenn du so eine Scheiße säst wie der Typ, dann kannst du auch nur Scheiße ernten. So, das ist einfach so. Und ist ja, das dann schon eine Genugtuung, oder? Also mir geht das schon so.
Ja, ich bin dann auch so, und wohnst du noch in deinem WG-Zimmer?
Nein, aber 52.
Es ist gemein, sowas zu sagen, ne? Also es heißt nicht, dass jemand nichts geschafft hat im Leben, wenn er in der WG wohnt. Aber dadurch, dass er sich so aufgeführt hat, und es ist mir so im Kopf geblieben damals, ne? Abgesehen davon, dass es an meinem Arbeitsplatz war, wo er wirklich mich vor anderen Menschen da so zurechtgewiesen hat, ist mir das einfach krass im Kopf geblieben. Und jedes Mal, wenn ich den sehe, habe ich Bock, den zu fragen, ob der inzwischen irgendwie sich selbst finanzieren kann mit seiner Arbeit.
Oh, also zu, ja, andere zurechtweisen, das ist eh so ein Thema, ey. Ich würde im Leben nicht draufkommen, jemanden zurechtzuweisen. Also jemand, weißt du was, zurechtweisen? Ich weiß gar nicht, in welcher Situation ich jetzt selbstbewusst sagen würde, ja, da muss ich die Person mal zurechtweisen. Ich glaube, das wäre für mich eine Situation, wenn ich eingreifen müsste, weil jemand bedroht wird oder wenn jemand stark beleidigt wird oder so. Dann würde ich sagen, okay, ich glaube, ich muss die Person mal zurechtweisen. Aber ja. Ich glaube, ja, da, aber das nicht ist, mal bei meinen Kindern ja. sage ich das. Also Wahnsinn.
Aber ich, ja, dieses Zurechtweisen, da verbinde ich auch sofort als Bild so einen älteren Mann damit. Weißt du, habe ich dir das mit der Sonnenbrille schon mal erzählt im Podcast? Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich Auto fahre. Nee, ne?
Ja,
habe ich erzählt, ne? Mit der Sonnenbrille. Wenn ich die Sonnenbrille aufhabe, die hat Sehstärke, und es nicht 35 Grad und Sonnenschein ist, dann rasten Männer am Straßenrand aus, weil ich eine Sonnenbrille trage. Teilweise auch Autos, die mir entgegenkommen und so weiter. Und das ist für mich auch so ein Zurechtweisen. Das impliziert irgendwie, dass es da Regeln gibt, also neben unseren offiziellen Gesetzen in Deutschland, die wir beachten müssen. Zum Beispiel, man trägt keine Sonnenbrille, wenn es wolkig ist, so, wenn es bewölkt ist.
So, jetzt haben wir so viel über Sonnenbrillen gesprochen, dass wir total vergessen haben, dass wir eigentlich über eine eher grüne Farbe reden wollten, und zwar über die Grünflex, hätte ich schon fast gesagt. Wow.
Du merkst, mein positives Mindset ist noch nicht ganz angekommen.
Ist noch nicht ganz angekommen, aber wir sliden jetzt rein ins Positive. Mal gucken, ob es das überhaupt wird. Das Lustige ist, Leila hatte ja schon erklärt, ich wollte eigentlich über Red Flags sprechen. Und als dann Leila sagte, nee, Green Flags, musste ich mir erstmal erklären lassen, was Green Flags sind. Ich bin ja, wie ihr wisst, schon Boomer-Toya, ja, und muss mir ja alles erklären lassen an Begrifflichkeiten, die nicht schon in der Bibel standen. Genau, deswegen reden wir heute über Green Flags. Also wie erkennt man eigentlich in meinem Fall jetzt an einem Typen, wenn ich jemanden kennenlerne, das ist ein Guder, der nutzt dich nicht aus, der will dich nicht emotional aussaugen, der ist kein Blutegel, der sich an deinen Arsch saugt, sondern das ist einer, der ist material, für was auch immer. Das kann ja sein, es ist ein, weiß ich nicht, für eine lange Affäre material. Weil ich sagte nämlich, für mich ist das nämlich nicht nur Beziehung, so Green Flags, so eine Beziehung, die von mir aus auf eine endlose Ehe hinausläuft, sondern auch auf eine langfristige gesunde Affäre, sowas gibt's ja auch. Und dafür gibt's auch ein paar Green Flags. Und ich habe mir gestern Abend, habe ich mir extra so eine Love-Dating-Show angemacht und habe dann mir Green Flags runtergeschrieben. Ich habe mir so eine Atmosphäre geschaffen, um Green Flags runterzuschreiben.
Wow.
Für dich.
Und da findest du welche?
Ja, ich hab, willst du wissen, wie lange ich gebraucht habe, um 5 Green Flags zu finden?
Ja.
Ungefähr 4 Minuten.
Was?
Ja.
Oh mein Gott, man merkt, dass du schon lange nicht mehr gedatet hast.
Ich glaube, und ich musste nämlich auch lachen, weil ich wusste, dass du das sagst. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass ich in einer Beziehung bin, mit der ich zufrieden bin. Was passiert.
Einfach über viele Sachen gar nicht nachdenken musst.
Richtig. Und ich habe mich dann nämlich dabei erwischt, dass ich so andere Beziehungspartner durchgegangen bin. Und sofort war, oh, da müsste ich gleich was ganz Böses schreiben. Oh, da müsste ich gleich einen ganz roten Fleck hier notieren. Und deswegen ist es mir leicht gefallen. Wollen wir einfach direkt starten?
Ja, sehr gerne. Ich bin total gespannt, was du aufgeschrieben hast.
Soll ich dir meine erste Green Flag sagen?
Ja, sehr gerne.
Meine erste Green Flag, also ganz kurz, von was für einem Typen sprechen wir jetzt gerade? Du lernst den gerade kennen, ne? Es ist frisch.
Von mir aus. Also nee, es kann alles sein. Es kann auch, du kannst auch schon ein Jahr mit dem zusammen sein und dir dann denken in dem Moment, wow, da habe ich was richtig gemacht.
Okay, also meine erste Green Flag ist, er geht nach dem Bumsen nicht nach Hause.
Oh Mann, Toja, ich kann das nicht mit dir machen, sorry, aber. Nee, also du bist ab sofort raus.
Da haben wir jetzt natürlich,
du bist so weit weg vom Dating, dass du denkst, es ist ein Green Flag, wenn er nach dem Bumsen nicht nach Hause geht.
Ja, richtig.
Das kann auch ein absoluter Red Flag sein. Ich hatte jemanden, der ist auch nicht mehr gegangen, nachdem ich schon mit dem Schluss gemacht habe. Und hat immer noch mir jeden Tag 20 Mal geschrieben. War das auch ein Green Flag? Ich weiß es nicht.
Ja, okay, aber pass auf. Weil in meiner Vorstellung, das ist natürlich jetzt eine Interpretationssache. Weil in meiner Vorstellung, wenn ich mich für einen, ich gehe immer nur von mir aus, dass ich einen Typen gut finde und interessiert bin, mich öfter mit dem zu treffen und eventuell auch eine Beziehung einzugehen. Das sind für mich dann, wo ich diese Green Flags anwende. Und ich hatte auf jeden Fall schon einen Typen, der immer straight, der ist gekommen und hat quasi schon während dem Rausziehen die Schuhe angezogen. Also das Und hat aber dann das gleichzeitig...
Aber da merkt man wieder, dass man Red Flags nicht einfach umwandeln kann ins Gegenteil und dann ist es ein Green Flag. Das funktioniert nicht so, Toya. Du kannst sagen, es ist ein Red Flag, wenn er, während er kommt, schon die Schuhe anzieht. Das kannst du gerne sagen, dann ist es ein Red Flag. Aber es ist kein Green Flag, wenn er dann für immer bleibt nach dem Bumsen. Das unterschreibe ich so nicht. Nee.
Und das ist für mich war das auf jeden Fall immer gut. Ich fand das immer schön, wenn quasi die Beziehung, die ich zu einem Typen, wenn die sich aufgebaut hat, dass das nicht so, dass ich nicht das Gefühl bekommen habe, dass das alles nur auf Sex reduziert wird. Weil ich hatte nämlich Typen dabei, die gesagt haben, dass, ja, es ist ja nicht nur der Sex, ah, du bist so toll, du bist so lustig, bla bla bla. Aber dann trotzdem immer nach dem Bumsen nach Hause gegangen sind und das aber so verpackt haben, wie, ah ja, mein Hund muss raus. Oder ich habe noch einen Arzttermin. Oder was halt immer für eine Scheiße kommt. Und komischerweise war es halt jedes Mal ein anderer Grund. Und das hat bei mir immer, muss ich zugeben, sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass das, was aus dem Mund von dem Typen rauskommt, das muss nicht der Wahrheit entsprechen.
Ja,
das
aber das
darf
ist
man
so
auch mal in Frage
Fuckboy
stellen.
Dann, oder?
Das war also richtig
jemand,
Fuckboy.
Der das nicht offen kommuniziert, dass es wirklich nur darum geht, sondern genau dir das Gegenteil die ganze Zeit sagt, aber sich dann so verhält, das ist absolut fuckboy Behavior für mich. Ich finde das Anständigste, wenn man sich so trifft und dann auch wirklich miteinander schläft und so, und aber noch nicht irgendwie mehr da ist, das Anständigste, was man machen kann, ist, dass man den genau richtigen Zeitpunkt abpasst, nach dem Sex, wenn man nach Hause geht, ne?
Find ich
also, dass
auch.
Man dann noch wirklich so Aftercare hier macht und keine Ahnung, rumliegt und redet und so weiter. Und dass man dann genau den perfekten Zeitpunkt abpasst. Und der muss natürlich auch synchron sein mit dem perfekten Zeitpunkt für den Menschen gegenüber. Ja, und das ist super schwer eigentlich.
Weil, weißt du, aber, wenn ich mich so erinnere, ich bin nie nach dem Bumsen nach Hause gegangen.
Mhm.
Aber komischerweise, also wenn ich bei einem Mann war, selbst wenn es nur ein One-Night-Stand oder so war, ich bin nie direkt danach gegangen, weil das für mich in meinem Kopf ich habe da gar nicht dran gedacht. Für mich war das logisch, dass man dann irgendwie noch zusammen die Nacht verbringt und pennt oder so. Aber
echt? Also du hast jedes Mal bei dem anderen geschlafen?
Ja, jedes Mal weiß ich jetzt nicht mehr, das waren ja dann doch einige. Aber auf jeden Fall war das oft so.
Aber du hattest eine Wohnung oder ein Zimmer irgendwo, oder?
Ja.
Weil sonst zählt das nicht.
Ja. Nee, ich habe immer woanders geschlafen. Für mich war das irgendwie in meinem Kopf immer klar, dass wenn ich einen One-Night-Stand habe oder wenn ich bei einer Affäre bin und wir verabreden uns, auch wenn es nur für die Nacht ist, dass es für mich klar war, dass ich am nächsten Morgen nach Hause gehe. Mhm. Und ich hatte aber auch schon, ich weiß noch einer, da war ich dann voll irritiert auch und richtig von Kopf gestoßen, der dann gesagt hat, hey, würd's dir was ausmachen, wenn du jetzt gehst, weil ich mag immer gerne alleine schlafen. Und das war für mich voll schlimm.
Ey, das tut mir total leid, dass es so schlimm für dich war, ne? Aber ich kann es leider auch nachvollziehen. Ich kann nicht neben fremden Menschen schlafen einfach.
Ich kann das aus heutiger Sicht
Menschen,
auch nachvollziehen.
Es gibt Menschen, bei denen kann ich das, aber bei den meisten ist es dann so, dass ich die ganze Nacht wach liege und einfach nur warte, dass der andere Mensch aufwacht. Und ich meine, man kennt das ja vielleicht, dass man noch nicht den Schlafrhythmus von seinem Gegenüber kennt. Und dann kann es auch mal passieren, dass jemand bis um 12 schläft und du dann einfach die ganze Nacht und dann noch bis um 12 Uhr mittags da
ja, schrecklich.
Rum, weißt du?
Und dann traust du dich nicht durch die Wohnung
schleichst.
Zu laufen.
Ja, boah, das ist schlimm.
Ja, also ich muss sagen, hätte ich jetzt wieder mein Dating-Game am Start und es würde mir nur um Sex gehen, dann glaube ich auch, ich würde danach nach Hause gehen. Du hast schon recht. Aber damals...
Also abgesehen davon, dass du dir gar keinen Babysitter leisten kannst für 24 Stunden.
Nee, das geht gar für 24 Stunden. Ich bin doch nicht bescheuert. Nicht mal mit Mindestlohn kann man sich das leisten. Aber ich glaube, damals war das einfach so bei mir verknüpft, dass... Ey, ganz ehrlich, ich glaube auch, ich würde behaupten jetzt im Nachgang, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass 80% von den One-Night-Stands, die ich damals hatte, in meinem Kopf eigentlich Beziehungsmaterial waren. Aber ich war auch extrem jung. Weißt du, ich habe angefangen, meine Geschlechtspartner zu wechseln, dann war ich 16. Oder dass es regelmäßiger wurde. 16, 17, 18 auf jeden Fall so. Und dann Anfang 20 war es auf jeden Fall wild. Und da war für mich aber immer irgendwie klar, der könnte auch mein Boyfriend sein. So traurig das aus heutiger Perspektive für mich ist zu sagen. Aber da sieht man mal, ich hatte da eine andere Erwartungshaltung.
Mhm.
Dass Sex auch was ist, was sehr beziehungsbindend ist. Und das Gefühl hatte ich damals, es wäre es heute nicht mehr. Also ich kann das heute, glaube ich, klarer trennen.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und ach, den kennt ihr natürlich. Jetzt Obacht, jetzt kommt der Hunger. Es ist HelloFresh.
Oh mein Gott, HelloFresh. Was hat HelloFresh mir schon für geile Gerichte auf den Tisch beschert? Ich find's richtig geil. Du kriegst so eine Kochbox nach Hause mit Rezepten, die du wahrscheinlich noch nie selbst gekocht hast. Mhm. Mit genau der richtigen Anzahl und Portion von Zutaten. Also da geht auch nichts weg danach. Und kannst wirklich so tun, als ob du so ein richtiges, so, ja, als ob du so alles kannst in der Küche. Und das war für mich ein krasses Upgrade in meinem Leben. Ich hoffe für euch auch.
Frag mich mal, seit ich auf dem Dorf lebe, habe ich das Gefühl, ist meine Küche sehr einseitig geworden. Deswegen HelloFresh ein Upgrade par excellence ist. Ich muss gar nicht mehr ins Restaurant gehen. Das Restaurant heißt jetzt Restaurant Toya, Hackelburg. Und dort koche ich zum Beispiel Miso-Butter-Spaghetti mit Portobello-Pilz.
Boah, Portobello-Pilze. Ganz ehrlich, man sieht die im Laden und die sehen einfach nicht geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Würde ich nie kaufen.
Aber ich habe in einem Restaurant schon mal einen Portobello-Pilz gegessen. Der hat geschmeckt wie das geilste Steak, was ich hier gegessen habe. Und ich habe mich immer gefragt, wie man das macht. Und das ist sowas, wofür ich HelloFresh einfach liebe. Weil du findest es dann raus und das ist ja auch ein Wissen, was bleibt.
Richtig, man lernt kochen, kann man wirklich so sagen. Und übrigens gibt's im April limitierte Taste of Asia Gerichte. Da gibt's eine kulinarische Reise durch Japan, Korea oder Malaysia. Und das finde ich einfach geil, denn ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas einfach selber zu kochen. Weil ich immer denken würde, das kann ich eh nicht, ist zu kompliziert, dauert zu lang. Aber mit HelloFresh kocht man in nur 30 Minuten Gerichte, nicht nur mit frischen Zutaten, sondern auch mit Gewürzen, die man vielleicht im normalen Leben gar nicht kennengelernt hätte.
Und wenn man richtig viel Lust auf Abwechslung hat, kann man sich jede Woche eine Auswahl zusammenstellen aus über 30 Rezepten. Oder ihr macht so wie ich und lasst euch einfach überraschen, was da so vorbeikommt. Es gibt sehr viele verschiedene Ernährungsformen, die man dort auswählen kann. Und wenn ihr jetzt mal reinprobieren wollt, reinschnabulieren wollt, dann haben wir auch einen Code für euch mit HF Vibers. Alles groß geschrieben. HF Vibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box, den gibt's auch noch oben drauf und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also, los geht's, schnabulieren, jetzt freischalten. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, also ich finde, das ist schon was Besonderes, wenn man das erste Mal bei jemandem schläft. Also ich will nicht sagen, dass ich es noch nie beim ersten Date auch gemacht habe. Manchmal ist es ja auch dann so, dass es irgendwie gepasst hat, glaube ich. Gut, inzwischen kommt das für mich halt einfach auch nicht mehr so in Frage, aus anderen Gründen, aber kommt echt drauf an, finde ich. Es gibt auch so Leute, mit denen hast du das erstmal Sex und dann merkst du, wie krass gut das ist und dann habt ihr einfach auch wirklich irgendwie so gefühlt erstmal dann 10 Stunden immer wieder Sex so. Und dann gehst du natürlich nicht nach Hause danach. Also keine Ahnung, du musst ja auch schlafen, um dann wieder Sex zu haben. Also das ist dann sowas, das kann ich dann akzeptieren, wenn man dann eh so fertig ist irgendwann, dass man es eh nicht mehr packen würde oder dass man auch gar nicht mehr, dass das Gehirn gar nicht mehr funktioniert, weil man da einfach irgendwie so sich selbst überlastet hat körperlich. Ich verstehe voll beide Seiten. Ne? Ich glaube, ich würde mich auch vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn jemand so richtig so. Also ich weiß, als ich ganz jung war, ne, da war ich glaube ich 17 oder 18, da habe ich so einen Typen gedatet, der war DJ, Surprise. Und bei dem war das immer so, der wollte immer, dass ich auf seine DJ-Gigs komme und dann wollte er immer, dass ich mit ihm nach Hause gehe. Und das fand ich schon mal anstrengend, weil, also ehrlich gesagt, nach 2-3 Mal hatte ich auch keine Freunde mehr, die da mit mir hingehen wollten, weil die hatten, also DJs spielen dann halt auch oft das Gleiche und keine Ahnung. So toll war er auch nicht. Und dann habe ich dann halt da so rumgelungert, bis der in seinem betrunkenen Zustand wirklich allen 350 Mitarbeitenden von diesem Club Tschüss gesagt hat.
Oh Gott.
Und mit jedem dann nochmal 20 Minuten geschnackt hat. Also das finde ich schon so eins der erniedrigsten Dinge, die es gibt für potenzielle PartnerInnen. Und dann bin ich mit dem nach Hause gegangen und der war immer so. Also ich war immer so ein bisschen unentschlossen, ob ich wirklich mit dem nach Hause gehen soll, wegen diesem ganzen Erniedrigungsprogramm, was da so stattfindet. Und er hat immer versucht, mich zu überreden und hat dann immer gesagt, weißt du was, morgen, wenn wir aufstehen, dann mache ich dir Frühstück und dann machen wir noch was Schönes und so weiter. Ne? Yeah. Das hat er jedes Mal gesagt. Und dann hat er einfach genau, also morgens, wenn er aufgewacht ist, war er so, ich muss jetzt arbeiten. Du weißt ja, wo die Tür ist. So nach dem Motto, jedes Mal.
Boah.
Und ich meine, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich das mit mir machen lassen habe. Es gab da mehrere Gründe für, aber einer war halt einfach, ich war super jung. Ich war 18 gerade, frisch.
Ach, ich habe da auch alles Mögliche mit mir machen lassen.
dachte, es funktioniert vielleicht so, wenn man DJ datet. Vielleicht ist es dann so. Der hat sich natürlich auch sehr cool gefühlt und also der war auch bekannt und war auch erfolgreich und so, ne? Und ich dachte so, ja, vielleicht ist es in seinem Bild ist es dann einfach so, dass das normal ist. Also nicht gar nicht so, dass ich denke, dass das normal ist, dass sich jemand so verhält, aber ich dachte, für ihn ist das einfach so. Und wenn ich dann Interesse an ihm habe, muss ich da irgendwie so mitmachen oder so. Ja, keine Ahnung. Es hat dann, also wir sind da nicht zusammengekommen.
Oh, Überraschung. Okay, kommen wir zum nächsten Green Flag. Willst du weitermachen? Ey, wir haben noch so viel, wir haben noch so viel vor uns.
Ja, ich würde einen Green Flag mal sagen. Also der erste, der mir eingefallen ist, das war eine Situation, die ist noch nicht so lange her. Da hatte ich den Ansatz einer Panikattacke. Und der Typ, mit dem ich da gerade im selben Raum war, nennen wir es einfach mal so, der war so, oh, hilft es dir, wenn ich dich umarme? Oder möchtest du nicht angefasst werden? Oder gibt es was anderes, was ich machen kann? Und dann habe ich gesagt, oh, kannst du dich mit deinem ganzen Gewicht auf mich drauflegen? Und er hat sich einfach auf mich draufgelegt und es hat so krass geholfen. Und im Nachhinein war gar nicht dieses Drauflegen, das, was ich jetzt als Green Flag bezeichnen würde, sondern ich kenne das oft von Männern, dass sie das Gefühl haben, sie müssen wissen, wie man in der Situation reagiert. Und wenn sie es nicht wissen, dann wollen sie das nicht zugeben. Und das führt ja dann oft dazu, dass sie nicht so offen sind, was neue Situationen angeht. Und eben nicht so fragen würden, ey, gibt's irgendwas, was ich jetzt gerade anders machen kann, was dir helfen könnte, sondern eher so sind wie, okay, ja, Panikattacken, ich weiß, was man tun muss. Du musst einfach nur tief einatmen. Weißt du? Und mein Green Flag ist, dass mein Gegenüber nicht behauptet, die Lösung zu kennen, wenn er sie nicht kennt.
Ah, das ist eigentlich so das Gegenteil von so Mansplaining.
Genau.
Ja.
Kann man sagen, ja. Hm?
Ja, das finde ich gut. Also im Prinzip ist das ja, wenn man es runterbricht, so ein bisschen, dass der Typ eine Unsicherheit oder eine Unerfahrenheit zulässt. Gerade im Beginn so von einem Date, das finde ich auch toll. Weil im Prinzip suggeriert mir das genau das Gegenteil von dem, was viele Männer denken. Es vermittelt mir Selbstbewusstsein.
Voll. Und das war voll die schöne Situation, also abgesehen davon, dass es mir echt krass geholfen hat. Mhm. Und da auch nicht einmal nachgefragt wurde, ob das jetzt nicht komisch ist, wenn sich irgendwie jemand, der Kraftsport macht und jetzt nicht 30 Kilo wiegt, auf einen anderen Menschen komplett drauflegt mit seinem Gewicht. Das war irgendwie voll schön. Ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt und vor allem war das voll gut, dass ich nicht so viel erklären musste und dass ich nicht mich rechtfertigen musste, warum was jetzt helfen könnte oder was nicht oder warum ich jetzt nicht umarmt werden möchte oder sonst irgendwas. Und das habe ich halt sonst eher so mit Männern die Erfahrung gemacht, dass ich dann diskutieren muss. Aber ich habe ja gerade auch den Ansatz einer Panikattacke und ich habe jetzt keine Lust, irgendwie viel zu erklären.
Mhm.
Ja, und dieses offen jemandem gegenüber sein und jemand anderem auch eine Expertise zuzuschreiben, was seinen eigenen Körper oder sein eigenes Leben angeht, das finde ich super attraktiv. Und das versuche ich auch immer wieder, mich daran zu erinnern, dass es nicht hilft, wenn man immer seine eigenen Meinungen, Erfahrungen und so weiter auf andere Leute projiziert, sondern eben auch den anderen Menschen den Raum lassen muss, deren Erfahrungen zu erzählen oder zu erklären.
Meine nächste Green Flag ist, jetzt wirst du mich wahrscheinlich wieder schimpfen und sagen, ja, aber das ist ja einfach nur umgekehrt. Umgekehrt Red Handy. Flag. Er hat ein Handy. Hey, jetzt fällt mir gerade ein, er hat kein Instagram. Er hat kein Instagram.
Okay, ja.
Wow. Schatzi hat kein Instagram. Nur ich bin eigentlich nur deswegen mit ihm zusammen. Er hat kein Instagram, weil er kennt mich überhaupt nicht. Nee, mein nächster Green Flag ist tatsächlich der erste Streit.
Mhm.
Und zwar nicht so ein kurzes Ankacken vielleicht mal irgendwann, aber ich finde, dass wenn man eine Person kennenlernt und die Beziehung sich anbahnt, dann kommt ja irgendwann der erste Streit, der erste Konflikt, in welcher Form auch immer. Und ich finde, dieser Moment ist sehr, sehr intensiv und auch sehr, wie soll man sagen, maßgebend für die zukünftige Beziehung und die Dynamik davon, weil es einen Ausblick darauf gibt, was passiert die nächsten Male. Und man könnte ja meinen, dass der erste Streit noch gedrosselt ist. Also meiner Wahrnehmung ist es zumindest so, weil man versucht, sich vielleicht noch nicht so ganz zu echauffieren. Aber wenn der erste Streit schon quasi eskaliert, sag ich mal, dann wäre das wäre für mich wiederum krasser Red Flag, weil ich denke, okay, wir kennen uns so kurz und es eskaliert schon. Was ist in 5 Jahren?
Und was wäre ein krasser Green Flag? Also wie wäre der perfekte erste Streit für dich?
Wenn der erste Streit nicht eskaliert und ich finde, dass das, wir hatten ja in vorletzte Folge schon mal drüber gesprochen, dass ich finde, dass in einer Liebesbeziehung ein Konflikt, das ist die Königsdisziplin. Also wie man so einen Konflikt, einen Streit durchlebt, dass man den anderen ausreden lässt, sich nicht beleidigt, vielleicht sogar nicht laut wird, wobei ich jetzt laut werden nicht immer schlimm finde, aber dass man den anderen respektvoll behandelt, auch wenn man laut wird und dass man immer bedenkt, dass die andere Person auch Bedürfnisse hat, wie man selbst und sich nicht über den anderen stellt. Ich finde, das ist super, super, super schwierig, gerade wenn man schon länger zusammen ist und wenn man mit jemandem zusammen ist oder jemanden kennenlernt, der einen Konflikt beherrscht oder zumindest darauf Acht gibt, dass dieser Konflikt nicht eskaliert, das finde ich, ey, da werfe ich mich sofort auf nackt auf den drauf, weil ich finde, das ist einfach, das ist so attraktiv und das ist so selbstbewusst und reflektiert und erwachsen, wenn eine Person darauf achtet, auch dich nicht zu verletzen, auch wenn es gerade knallt.
Ja, voll. Ernsthaft. Also da komme ich gleich zu meinem nächsten Green Flag. Und zwar kann klare Grenzen ziehen. Ich finde, das ist so attraktiv, wenn jemand sagen kann, ey, das und das geht für mich und das geht für mich nicht. Und es ist so hilfreich für eine zwischenmenschliche Beziehung jeglicher Art, ne, wenn man das kann. Viele von uns mussten das echt erst im Erwachsenenalter noch lernen, weil man das bei Kindern leider auch oft austrainiert, sag ich mal. Und das führt dann dazu, dass das eben auch Erwachsene werden, die dann später Probleme haben in Beziehungen. Die dann denken, sie müssen Sachen mitmachen und die das in sich reinfressen und dann irgendwann, ne, nach 3 Monaten kommt dann so ein Streit, wo auf einmal alles rauskommt und alles eskaliert und da kommt dann raus, dass ganz viele Sachen einfach gemacht wurden, die der andere gar nicht gut fand, aber wo er nie irgendwas gesagt hat. Und das ist natürlich für alle Beteiligten krass unfair. Und ich liebe das, wenn Menschen klare Grenzen ziehen können und wenn die nicht denken, sie müssen, also es gibt ja unterschiedliche Arten, warum man keine Grenzen zieht. Es gibt zum Beispiel den Hintergrund, dass man jemandem gefallen möchte und deswegen keine Grenzen zieht. Es gibt aber auch so eine Konflikt, so eine Konfliktscheu, die bei manchen Menschen einfach da ist. Und das ist immer, also es wirkt sich immer negativ aus, wenn man das nicht kann. Und deswegen finde ich, ist absolutes Green Flag. Ich arbeite selbst immer noch bei mir daran, weil ich das auch nicht immer mache. Und mich da permanent dran erinnern muss, dass ich das tun muss. Weil man kennt das ja vielleicht, man hat eine Beziehung oder man datet jemanden. Und zwischen diesen beiden Menschen passiert dann irgendwas. Und du denkst als erstes, ich muss jetzt meine Freundin anrufen. Und nicht, ich muss das mit meinem Partner klären.
Das habe ich, zum Glück nie gehabt. Ja.
Okay. Ich habe das
leider ganz oft. Aber du hast recht. Ja, du hast recht.
Da merkst du schon so, okay, du hast es nicht geschafft, deine Grenze zu ziehen. Warum auch immer, ne? Es gibt ja verschiedene Gründe. Und du redest jetzt lieber über dieses Problem, was entstanden ist mit deiner Freundin, als mit deinem Partner.
Ich muss aber ganz kurz eingrätschen. Also, ich bespreche alles mit meinem Partner. Ich rufe nie jemanden an, um über eine Problematik in meiner Beziehung zu sprechen, weil ich immer finde, dass das, ich keine Ahnung, ich, worauf ich hinaus will, ich glaube, das ist nicht immer gut, weil ich das an mir selber auch merke. Also,
aber ich glaube, man muss da vielleicht auch unterscheiden. Ich rede jetzt nicht von, ich kotze mich bei jemandem aus, ne? Ich finde, das ist wichtig. Also für mich ist es super wichtig. Ich kotze mich super gerne bei meinen Freunden aus und die machen das zum Glück auch. Also für sie, nicht sie ertragen das, aber sie befürworten das auch teilweise. Ich meine jetzt eher so Sachen, es hat sich was schlecht angefühlt und du sprichst es gar nicht mit deinem Partner an, sondern du sprichst es bei jemand anderem außerhalb an.
Ja, das ist scheiße.
Und das ist natürlich dann blöd, aber ich rede jetzt nicht davon, wie du hast eine Grenze gezogen, ihr hattet Streit deswegen und du musst mal so ein bisschen, musst du dir nochmal vielleicht eine andere Perspektive einholen.
Ja, das ist super, das mache ich leider auch nicht.
Ablassen. Ja. Und das finde ich voll gesund, also für mich ist es voll gesund in meinem Leben, aber das meine ich nicht. Ne? Ich meine jetzt nicht diesen Kontrast von, ich rede mit niemandem außerhalb über meine Beziehung oder ich erzähle alles, also das meine ich jetzt gar nicht.
Weißt du, was auf der anderen Seite...
Ist krass, dass du das nicht machst.
Nee, das ist auch blöd. Ich weiß das auch, weil letzten Endes bedeutet das, dass ich alles nur reflektieren kann mit meinem Partner oder mit mir selbst. Mm. Oder mit dem, was ich in meinem Handy lese. Und das ist halt total ungesund, weil man immer nur die eigene Perspektive und die des Partners hat. Und ich glaube, es ist auch bei mir so ein bisschen die Angst ist jetzt vielleicht zu hoch, ne? Aber es ist die Sorge, eine Perspektive zu hören von jemandem, die mir nicht gefällt. Ich glaube, daher rührt das, das sage ich ganz ehrlich. Und das ist nicht gut und ich, weißt du, mir ist das dann auch oft zu privat. Mir ist ich finde meine Beziehung, für mich ist das so krass privat und komischerweise auch privat vor meinen Freunden und Freundinnen zum Beispiel. Also es gibt Dinge, so lustige Sachen oder so, oder wenn wir uns ein bisschen kabbeln oder so, das kann ich easy erzählen. Aber wenn es wirklich um so tiefe Dinge geht, das kann ich nicht teilen oder mich auch nicht auskotzen, weil das weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht.
Aber also wenn du den Gedanken so weiterspielst, also du hast Angst, eine andere Perspektive zu hören, die dir nicht gefällt, hast du Angst, dass diese Perspektive dich beeinflussen könnte oder hast du Angst, dass du dann sauer auf die Person bist, die es sagt?
Auf die Person wäre ich gar nicht sauer. Ich glaube, ich kann ganz gut mit Kritik umgehen, aber ich will mich dem gar nicht erst, also ich will diesen, wie soll ich sagen, ich will den Topf gar nicht erst aufmachen.
Also den Einfluss möchtest du?
Ja, ich will das erst, ich will das sofort abhaken einfach, weil ich mir denke so, ey, ich bespreche das mit meinem Partner, ich möchte das einfach abhaken. Ich will gar nicht von außen da irgendwie, ich will das gar nicht hören, ich will nicht, ich denke, glaube ich, oft, sowas wie, das klingt jetzt hart, aber sowas wie, du hast kein Recht, oder wer bist du, dass du, auch wenn du eine Freundin von mir bist, warum hast du das Recht, darüber zu urteilen, ob ich mich da in meiner Beziehung richtig verhalten habe oder nicht? Also es ist total ballerballer, weil letzten Endes, man kann natürlich Dinge kritisieren, die ich auch in meiner Beziehung mache, aber es ist irgendwie, weiß ich, ich will da niemanden reinlassen. Es ist mein, wie soll ich sagen, es ist mein Inner Circle und ich lasse da niemanden rein.
Okay. Und würdest du zur Paartherapie gehen?
Ja, wenn
oder ist das, also ist das für dich was anderes, ja?
Ja.
Weil das jemand ist, der das professionell macht?
Ja, richtig. Weil die Person einen Stempel hat.
Okay. Ja, aber nee, aber dann ist es ja voll gut, ne? Also dann hast du ja trotzdem eine Option, dass wenn irgendwann mal das sich so anstaut oder so, dass du dann trotzdem irgendwas machen kannst. Weil wenn, ich würde halt sagen, wenn du mit niemanden, also auch nicht mit professionellen Menschen darüber reden
das ein Problem,
könntest, wie es in deiner Beziehung ist. Weißt du, da, also auch wenn es jetzt irgendwie okay läuft oder so, aber wer weiß, was noch passiert in eurem Leben. Es gibt ja auch immer so Außeneinwirkungen, die man nicht kontrollieren kann, wie, keine Ahnung, Verluste oder sonst irgendwas.
Und weißt du, vielleicht ändere ich auch meine Meinung dahingehend. Also ich glaube, wenn ich jetzt tiefe Probleme hätte in meiner Beziehung, dann, du kannst ja nicht alles mit dir alleine ausmachen. Das geht einfach nicht. Also ich glaube, es ist egal, welchen Lebensbereich das betrifft, du kannst nicht alle Dinge mit dir selbst ausmachen. Und ich glaube, wenn es so wäre, dass ich, dass es mich selber wirklich belasten würde, was auch immer, dann würde ich vielleicht mit jemandem sprechen. Aber ich glaube, ich kann auch nur so reden, weil ich diese Probleme halt nicht habe. Aber was ich noch sagen wollte mit diesen Grenzen, ich finde auch ein Green Flag, nicht nur die Grenzen zu ziehen, sondern für mich die krassere Green Flag ist, die Grenzen zu respektieren.
Ach so, ja, voll.
Typische Situation, ich sage zum Beispiel zu meinem Partner, es geht jetzt nicht um meinen eigenen, sondern zu irgendjemandem, hey, ich bin gerade super gestresst, ich will da gerade nicht drüber reden, können wir das bitte später machen? Das wäre jetzt so eine Grenze, die ich auch im Alltag ziehe. Und mein Partner würde sagen, nee, wir reden da jetzt aber drüber, weil. Und fängt sofort an, rumzublubbern. Und ich würde das dann wahrscheinlich nochmal sagen, nee, ich kann gerade nicht, ich bin total gestresst, ich können wir das bitte verlagern? Und dann kommt, dann akzeptiert die Person meine Grenze nicht. Und das finde ich was total Geiles, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und zu respektieren, dass die andere Person gerade irgendwie Space braucht.
Ja, das ist ein Thema. Ich war tatsächlich schon mal in einer Paartherapie und es war ein wirklich reales Thema, was dort besprochen wurde. Mhm. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, welcher Part ich war. Das ist tatsächlich so ein bisschen Königsdisziplin auch in Beziehungen. Gerade wenn man eine Person hat, die sehr emotional eingenommen ist und eine Person, die Sachen mit Abstand betrachten muss, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und das, was ich damals irgendwie so gelernt habe, ist, wenn man sagt, man möchte da später drüber reden, man kann das gerade nicht, hilft das extrem der anderen Person, wenn man sagt, wann man darüber spricht.
Oh ja, das ist eine gute, das ist ein sehr guter.
Und das ist wirklich, also das habe ich richtig krass da mitgenommen.
Ja.
Weil es gibt halt Menschen, die sagen, ich möchte später darüber reden und die wollen dann aber nie darüber reden.
Ja,
und das ist für die andere Person, die auf jeden Fall darüber reden möchte, natürlich wahnsinnig schwierig zu warten, bis die andere Person irgendwann kommt und das ist auch eine eklige Machtverteilung dann.
Ja, ja.
Dass die andere Person dann irgendwann kommt und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Weil es kann ja sein, dass es einen Tag dauert, es kann sein, dass es zwei Wochen dauert und oh mein Gott, ich als andere Person würde da auch zwei Wochen nur darüber nachdenken, wann ist der Zeitpunkt, wo wir darüber reden.
Ja.
Und das ist halt voll geil. Also wenn ihr auch so ein Problem in eurer Partnerschaft habt, probiert das mal. Man kann dann nämlich sagen, hey, wir reden in 4 Stunden darüber oder so. Das ist dann so ein Zeitraum, wo man auf jeden Fall sich emotional runterregulieren kann, nochmal darüber nachdenken kann oder sonst irgendwas. Oder vielleicht ist auch gerade ein schlechter Zeitpunkt, weil ihr irgendeine Abgabe habt oder sonst irgendwas. Und dann sagt ihr, in 3 Tagen reden wir darüber. Aber Hauptsache, ja, man sagt, wann es ist.
Finde ich mega geil. Ich will eigentlich jetzt gerade über den nächsten Green Flag sprechen, und zwar das Thema Ex. Aber wir sind völlig over time. Bitte lass uns das in die nächste Folge nehmen. Lass doch einfach nächste Folge die anderen Green Flags besprechen. Ich muss dir nämlich unbedingt eine Geschichte über die Ex erzählen.
Ja, ich bin gespannt, was du mir über eine Ex erzählst. Mm. Oder einen Ex. Mm. Eine Ex?
Eine Ex-Freundin. Es geht um eine Ex-Freundin.
Aha, okay. Und da gab es einen Green Flag?
Da gab es einen richtigen Red Flag, kann ich ja sagen.
Ach so.
Aber du weißt ja, ich kipp das wieder so um.
Ja, ja, du sagst dann einfach das Gegenteil. Okay, ja, wir haben auf jeden Fall gelernt, was Green Flags sind oder wie man sie nicht produziert. Ihr könnt uns ja schon mal eure Green Flags schreiben. Vielleicht nehmen wir da noch ein paar mit rein in die nächste Folge.
Das wäre cool. Dann hören wir uns nächste Woche wieder am Montag. Vergesst nicht, das kleine Glöckle, das kleine fränkische Glöckle einzuschalten auf Spotify. Dann erfahrt ihr immer, wenn eine neue Folge online ist. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinhört. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.